Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie heute Abend da sind. Ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen. Haben das gerade gehört. Martin Hess, Listenplatz 7 der baden-württembergischen Landesliste, ein erfahrener Polizist. Der Mann weiß, wovon er spricht. Und das Ganze läuft natürlich darauf hinaus, dass er unser innenpolitischer Experte wird. Lieber Martin, ich freue mich so unwahrscheinlich auf unsere Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag. Vielen herzlichen Dank. Ich werde oft gefragt, warum ich in die Politik gegangen bin und warum ich ausgerechnet in diese Partei gegangen bin. Und das möchte ich Ihnen, für diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen, möchte ich das gerne erklären. Im Jahr 2013, das ist das Gründungsjahr der Alternative für Deutschland, da kulminierte die gesamte Euro-Rettungspolitik in immer mehr Schulden. Und der alte und der neue Markenkern der AfD ist eben die Euro-Rettungskritik. Und als Oberklammer, die sich durch alle politischen Felder eben auch zieht, das ist der allgegenwärtige Rechtsbruch, der Bruch gegen Gesetz und Ordnung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und innerhalb der Europäischen Union. Unter der Argumentation einer alternativlosen Politik wird seit Jahren gegen Recht und Gesetz verstoßen. Das fing eben an mit der Euro-Rettungspolitik, die sich immer weiter fortzieht. Sie merken die Folgewirkung, Nullzinsen auf Sparkonten beispielsweise, ich komme darauf gleich noch zu sprechen, und eben auch in der Flüchtlingspolitik, die jetzt schon seit über 2 Jahren betrieben wird, ebenfalls eine Hinwegsetzung über Recht und Gesetz und ein Verstoß gegen die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Und die Alternative für Deutschland ist der einzige Anwalt für eine Politik der Rechtsstaatlichkeit und Regeltreue innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Dafür sind wir angetreten. Die Euro-Rettungspolitik basiert auf einem vielfachen Rechtsbruch. Aber maßgeblich sind 2 Artikel in den europäischen Verträgen. Das ist der Artikel, die sogenannte No-Bail-Out-Klausel. Kein Staat darf für die Schulden eines anderen Staates aufkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Das sehen wir schon seit Jahren, seit dem ersten Euro-Rettungspaket für Griechenland im Jahr 2010. Wir sehen in der Praxis das genaue Gegenteil, ein Rechtsbruch von historischem Ausmaß. Und wenn wir uns noch daran erinnern, dann hat man uns irgendwann mal versprochen, und zwar ganz genau, im Jahr 1998 im April versprach uns Helmut Kohl in seiner historischen Rede vor dem Deutschen Bundestag, Deutschland wird niemals für die Schulden eines anderen Euro-Staates aufkommen müssen. Das war das Versprechen, sehr geehrte Damen und Herren. Das war das Versprechen, warum der Euro ungefragt zu den Deutschen gekommen ist. Und das ist auch der Grund, warum die Alternative für Deutschland als einzige Partei im deutschen Parteienspektrum die direktdemokratischen Prinzipien nach Schweizer Vorbild fordert. Wir wollen auch entscheiden dürfen in Form von Volksabstimmung und Referenden auf Bundesebene. Denn ich wage die Hypothese aufzustellen, wenn wir damals 1998 oder 99 gefragt worden wären, ob wir den Euro wollen, dann wären wir dagegen gewesen. Deutschland hätte dagegen gestimmt, sehr geehrte Damen und Herren. Genauso wie es die Niederländer gemacht haben, genauso wie es damals die Franzosen gemacht haben. In Frankreich und in den Niederlanden wurde der europäische Verfassungsvertrag vorgelegt in einem Referendum. Die Franzosen und die Niederländer stimmten dagegen. Und die Deutschen hätten auch dagegen gestimmt, aber wir werden ja nicht gefragt. Und das ist der Grund, warum die AfD genau das fordert. Wir wollen gefragt werden als zusätzliches Korrektiv für eine alternativlose Politik der Bundesregierung. Es gibt aber noch einen Artikel. Ein Artikel, der besagt, dass die Europäische Zentralbank nicht direkt Staatsanleihen aufkaufen darf. Das macht sie. Sie tut es indirekt. Das ist juristisch nicht angreifbar, de facto macht sie es aber trotzdem. Wie funktioniert das? Staatsanleihen aufkaufen. Da denken wir, ja, alles in Ordnung. Dann soll sie doch Staatsanleihen aufkaufen. Das Problem dabei ist, das verstößt gegen Notenbankstatuten. Eine Notenbank darf so etwas gar nicht tun. Unsere EZB tut das trotzdem. Und das Ganze ist enorm abstrakt gehalten. Ich habe es gerade schon gesagt, Staatsanleihen aufkaufen, was kümmert es mich? Eine monatliche Bilanzausweitung der EZB-Bilanz von 60 bis 80 Milliarden Euro, was kümmert es mich? Das Ganze ist ganz abstrakt, wir verstehen es nicht. Und ob jetzt mittlerweile eine 1, 6 Nullen dahinter hat, 9 Nullen oder 12 Nullen von den Dimensionen, das verstehen wir auch mittlerweile nicht mehr. Und ich kann Ihnen sagen, das ist volle Absicht, damit wir es nicht mehr verstehen. Das, was wir aber sehen, ist die direkte Folgewirkung davon. Wir schauen auf unser Konto, wir schauen auf unser Girokonto, wir schauen auf unser Sparkonto. Was sehen wir da? Wir haben gewirtschaftet, wir gehen arbeiten, wir wirtschaften nachhaltig, wir legen Geld zur Seite für uns selber, für unsere Altersvorsorge, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Und was ist? Es werden keine Zinsen mehr gezahlt. Und wir werden um unsere Vermögensbildung gebracht, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist nämlich die Kehrseite dieser Euro-Rettungspolitik, die wir deshalb kritisieren. Nullzinsen, das ist extrem praktisch. Warum? Damit sich die Staaten entschulden können. Gestern war wieder ein CDUler neben mir, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, die beweihräuchern sich ja selber. Herr Hess hat es eben sehr schön beschrieben, wenn man denen zuhört, dann sehen wir dann automatisch die Raute mit der Merkel oben drüber für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Es ist alles tipptopp in Ordnung. Wir haben überhaupt gar keine Probleme. Der Haushalt, der Bundeshaushalt hat eine schwarze Null, wurde mir gestern erklärt. Ich so, Moment mal, das muss man mal klarstellen, warum wir überhaupt eine schwarze Null haben. Sie unterschlagen einen wichtigen Fakt. Und zwar, Sie haben nur eine schwarze Null, weil Sie auf Ihre Schulden überhaupt keine Zinsen mehr zahlen müssen. Darum haben Sie eine schwarze Null, zusammen mit Ihrem Finanzminister Wolfgang Schäuble. Da werde ich ausgebuht. Hetze. Rechtspopulistische Hetze. Ich dachte, also Moment mal. Also, ja, das ist ein ökonomisches Faktum. Gucken Sie sich doch mal den Bundeshaushalt an. Was ist hier eigentlich los? Sie können alle nicht rechnen. Informieren Sie sich besser. Buh, buh, buh. So läuft das hier mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland. Das Schlimme dabei ist, es ist ja nicht nur, vielleicht ist es auch einfach nur Dummheit, vielleicht ist es auch einfach nur Zynismus. Das kann man ja auch nicht in irgendeiner Form abverlangen, dass man das noch als Finanzstaatssekretär oder als Finanzpolitiker der etablierten Parteien, dass man so etwas überhaupt noch versteht. Verlange ich mittlerweile gar nicht mehr. Verlange ich nicht mehr. Das Problem dabei ist aber, dass es eine Umverteilung ist. Das habe ich dem gestern auch erklärt. Es ist eine Umverteilung vom Bürger zum Staat. Es ist nicht nur eine Umverteilung innerhalb der Eurozone von den Schuldnerstaaten hin zu den Gläubigerstaaten. Nein, es ist eine Umverteilung von dem Bürger zum Staat. Nämlich das Ganze geht auf Kosten unserer aller Vermögensbildung, sehr geehrte Damen und Herren. Das, was der Staat auf der einen Seite spart, das ist unser Zinsentgang. Und es belastet die Nachfolgenden, vor allen Dingen die nachfolgende Generation, die keine Vermögensbildung mehr tätigen können, die von ihrem angesparten Gehalt nichts mehr ansparen können, während nämlich die Vermögenspreise, wie beispielsweise Immobilienpreise, auch durch die Politik des billigen Geldes, durch Nullzinsen, durch die Decke gehen. Das heißt, summa summarum, es findet auch noch ein eklatanter, realer Kaufkraftverlust eben auch statt. Wir verlieren immer mehr an Kaufkraft. Unser Geld verliert an Kaufkraft, sehr geehrte Damen und Herren. Und das verurteilen wir als eine zutiefst unsoziale Politik, sehr geehrte Damen und Herren. Das Ganze geht ja noch weiter. Wir haben jetzt eine Nullzinspolitik. An manchen Orten, beispielsweise im Firmenkundengeschäft, haben wir auch schon eine Negativzinspolitik. Und das Ganze, das kann ich Ihnen versprechen, nach dem 24. September wird das dann auch richtig losgehen. Und zwar, dass man von einem Nullzinsumfeld in ein Negativzinsumfeld hineindrehen möchte. Negativzinsen, ein negativer Preis auf irgendetwas, hat es historisch noch nie gegeben. Und was heißt das? Wie reagieren wir, wenn wir Negativzinsen auf unserem Konto haben? Das heißt, dass wir, wenn wir gut gewirtschaftet haben, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir unsere Steuern zahlen und Geld zur Seite legen, um anzusparen, dass wir Strafe zahlen müssen. Wie werden wir reagieren? Wir sagen, spinne ich denn? Ich zahle doch keine Strafzinsen, ich hebe mein Geld lieber ab. Und das möchte man uns verbauen. Durch eine Bargeldobergrenze. Im Übrigen gibt es die schon in Höhe von 10.000 Euro. Der 500-Euro-Schein, der wurde schon ganz sang- und klanglos abgeschafft. Wir sollen in eine komplett bargeldlose Gesellschaft hineingeführt werden. Schweden und Indien lassen grüßen. Das ist der feuchte Traum eines jeden Finanzministers eines überschuldeten Staates, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir sind dagegen. Haben wir gar nicht mitbekommen mit den 10.000 Euro. Das wurde auch gar nicht so medial so hoch aufgehängt. Und ich kann Ihnen sagen, was auch noch nach dem 24.09. passieren wird, wenn diese Leute da oben an der Macht bleiben. Diese Bargeldobergrenze, die wird sukzessive abgesenkt. Und ich prognostiziere in Schritten auf 5.000, 3.000, 1.000 Euro. So. Und die Argumentation ist dabei zur Europa-Harmonisierung. Denn Bargeldobergrenzen gibt es bereits in anderen Ländern wie Italien und Frankreich. Und Deutschland soll dann natürlich auch gleichziehen. Und warum soll das sein? Um Ihnen allen, um den Sparern, um Ihnen die Flucht aus dem kranken, da überschuldeten Bankkontensystem zu verbauen. Man will nicht mehr, dass Sie Ihr Geld abziehen können. Und das, um Negativzinsen durchzusetzen. Denn was haben Negativzinsen für einen Vorteil? Die Zinsen auf die ganzen Schulden müssen nicht mehr die Schuldnerstaaten zahlen, sondern die Gläubiger bzw. die Sparer in den Gläubigerstaaten. Und das sind Sie. Der Finanzstaatssekretär von Wolfgang Schäuble, der hatte irgendwann mal gesagt vor 2 Jahren, Deutschland sei ein Hort von Kriminellen, weil es keine Bargeldobergrenzen habe. Zitat Ende. Davon mal ganz abgesehen, was das eigentlich über die CDU sagt, über eine Regierungspartei, was die so über den eigenen Wähler denkt, ein Hort von Kriminellen. Übrigens die gleiche Partei, die ohne Not darauf verzichtet, unsere Außengrenzen zu sichern und jeden Kriminellen eigentlich zu uns zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen, aber über uns selber zu sagen, dass wir ein Hort von Kriminellen sind. Und das vorgeschobene Argument für Bargeldobergrenzen ist eben, um die Terrorismusfinanzierung einzuschränken. Um Schwarzgeldgeschäfte, ja davon wimmelt es ja hier in Deutschland nur so, Schwarzgeldgeschäfte einzuschränken. Darum möchte man Bargeldobergrenzen haben. Das ist falsch, die Zusammenhänge liegen in der Verschuldung, in der eklatanten Verschuldung der öffentlichen und privaten Haushalte, die seit dem ersten Griechenland-Paket seit 2010 exorbitant gewachsen sind und vollkommen durch die Decke gegangen sind und außer Kontrolle sind. Und wenn wir so weitermachen und als AfD nicht gegensteuern, dann steht uns ein riesiger, gigantischer Finanzkollaps ins Haus, den wir noch nie gesehen haben. Und dafür gibt es uns jetzt als wahre Oppositionspartei im nächsten Deutschen Bundestag. Das Ganze hat aber nicht nur finanzielle Komponenten, sondern es hat auch eine Datenschutzkomponente. Wenn es Bargeldobergrenzen gibt, sehr geehrte Damen und Herren, dann sind Sie gezwungen, all Ihre Transaktionen per Überweisung zu tätigen oder mit Ihrer Karte. Was heißt das? Ihre gesamten Transaktionen, Ihr Verbraucherverhalten wird transparent. Und natürlich freut sich jeder Finanzminister darüber, dass alles transparent wird in einem bargeldlosen, in einer bargeldlosen Welt. Aus einem gläsernen Kunden soll der gläserne Mensch werden. Und das ist der Grund, sehr geehrte Damen und Herren, warum die AfD als einzige Partei für eine uneingeschränkte Bargeldnutzung ist. Denn Bargeld ist geprägte Freiheit und Bargeld ist gelebter Datenschutz. Es ist Datenschutz. Normalerweise rede ich dann auch in meinen Vorträgen auch gerne mal über Steuern und das EEG, aber ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Ich möchte mal über die vierte Kraft in der Demokratie sprechen. Über die Medien. Über die Medien möchte ich heute mal sprechen. Und es geht um diese Negativkampagnen, um diese Hetzkampagnen gegen unsere Partei, gegen unsere Bewegung. Eine Hexenjagd gegen unsere AfD und vor allem gegen meine Person als Spitzenkandidatin, sehr geehrte Damen und Herren. Wer in die Politik geht, der braucht ein dickes Fell und das ist jedem bewusst, der hier steht. Und wer austeilt, muss auch einstecken können, auch das ist richtig. Aber das, was wir in den letzten Tagen und Wochen vor der Bundestagswahl in diesem Land erleben müssen, überschreitet die Grenzen der Sittlichkeit bei weitem. Und das, obwohl wir in den letzten 13 Landtagswahlen bereits einiges gewohnt waren. Und wissen Sie, ich betrachte das mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Versteht, dieser Sittenverfall der Medien ist unanständig, sehr geehrte Damen und Herren. Er ist unanständig. Aber ich weiß eben auch, warum sie es tun. Denn sie haben Angst. Die blanke Angst. Es ist die blanke Angst vor einer Bewegung, deren Zeit endlich gekommen ist, jetzt zum 19. Deutschen Bundestag. Einer politischen Kraft in diesem Land, die mit dem Leitsatz Mut zur Wahrheit Menschen mobilisiert. Denn nichts ist bekanntlich mächtiger als eine Idee, sehr geehrte Damen und Herren, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich möchte Ihnen in kurzen und knappen Sätzen erläutern, was hinter den Kulissen gerade abläuft. Seit Wochen schon wird von Journalisten bundesweit gegen mich recherchiert. Wie ich mittlerweile erfahren habe, heißen diese Recherchen im Fachjargon Umfeldrecherchen. Und damit Sie ein Gefühl dafür entwickeln können, wo gerade recherchiert wird, möchte ich Ihnen einige Umfeldrecherchen nennen, von denen ich zumindest indirekt erfahren habe. Es gibt Umfeldrecherchen bei meinen ehemaligen Arbeitgebern. Ist ja auch in Ordnung. In Hasewinkel, also dem kleinen Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin. In Überlingen am Bodensee, in der Schweiz, in Biel. Bei ehemaligen Arbeitgebern und Berufskollegen meiner Lebensgefährtin, da werden Produktionsfirmen und Schauspieler angeschrieben und abtelefoniert. Meine Lebensgefährtin wird in alles mit hineingezogen. Ihr werden auch niedere Motive unterstellt, wenn in einem von ihr mitproduzierten Tatort, sie ist Filmproduzentin, in einem Tatort ein albanischer Drogenhändler erschossen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird meiner Lebensgefährtin noch mit unterstellt, in einer Lokalzeitung. Überall werden Leute nach mir, nach uns befragt, Freunde und Bekannte, auch ehemalige Freunde und Bekannte. Und genau diese ehemaligen fühlen sich moralisch überlegen, wenn sie sich mit Journalisten treffen, Privates und Intimstes nach außen kehren für eine gute Sache. Sie füttern als Spießbürger das gesamte System von Verrat, Lügen und Denunziation. Und niemand soll mir mehr kommen, dass er nicht wüsste, wie die Nationalsozialisten salonfähig wurden. Es sind die ganz durchschnittlichen Leute, die für eine vermeintliche... Es sind die ganz durchschnittlichen Leute, die für eine vermeintliche Hypermoral, dieses Denunzierungssystem hoffähig machen. Und sehr geehrte Damen und Herren, die Faschisten von gestern, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, sind die Antifaschisten und Gutmenschen von heute. Und ich kann nur jedem, der sich da noch näher ein bisschen einlesen möchte, das Buch von Götz Ali, Hitlers Volksstaat, empfehlen. Und auch an Hannah Arendt fühle ich mich mittlerweile erinnert, was die über den deutschen Durchschnittsbürger und Beamten damals gesagt hat. Nun denn, auch an der Uni wird über mich recherchiert, ist auch völlig in Ordnung. Menschen aus meiner Umgebung werden mit Fragen über mich konfrontiert, die bis ins Privateste und Intimste hineinreichen. Und das Ergebnis? Lügen, Verdrehung und maßlose Übertreibung. Aber das Schlimmste ist, dass unter dem Deckmantel vermeintlicher Recherchearbeiten, das muss man sich mal vorstellen, vor allem Gerüchte verbreitet werden. In der DDR nannte man das Zersetzung über eine Person. Gerüchte streuen, die sich durch ständiges Nachfragen manifestieren und danach ja zur Tatsache werden, sehr geehrte Damen und Herren. So wird operiert. Und so wurden beispielsweise Fragen an Parteikollegen gestellt, dass mir die Erkrankung Bulimie, eine Bulimie unterstellt wurde. Ich hätte Essstörungen, sagen Sie mal. Ist die Frau Weidel nicht essgestört? Die ist ja so schlank. Ist sie nicht essgestört? Hat die nicht eine Bulimie? Ja, wieso denn? Ja, das sieht man doch, dass die essgestört ist. Dann werden sämtliche Parteikollegen angerufen. So läuft das heute. Und man ist sich wirklich für nichts zu schade. So wird auch gerade meine Doktorarbeit nach Fehlern, eigentlich schon seit Wochen durchstöbert. Man fragt sich heute schon, warum auf der Wahlliste ich ohne Doktor angeführt bin, ob es schon ein Selbsteingeständnis wäre, dass ich meinen Doktor nicht rechtmäßig führen würde. Nein, ich habe ihn einfach vergessen, weil auch in meinen Signaturen führe ich nicht meinen Doktor. Es ist mir eigentlich nicht wichtig. Aber nun denn. Und mir werden schwarzarbeitende Haushaltshilfen angedichtet. Die gesamte Palette eben getreu der Devise, irgendwas bleibt immer hängen und das tut es ja auch. Alles offensichtlich wichtiger als die Auseinandersetzung mit der Politik der Alternative für Deutschland. Und deshalb frage ich Sie, was rechtfertigt solche Recherchen? Auf welcher Grundlage werden Menschen in meinem Umfeld belästigt, mein Leben auf den Kopf gestellt? Ich habe mich niemals eines Verbrechens schuldig gemacht, wurde nie in meinem Leben angeklagt oder jemals eines Verbrechens verdächtigt. Ich habe mich lediglich zur Wahl gestellt, sehr geehrte Damen und Herren, mit einer Partei, die bestimmt polarisiert, aber stets auf den Grundlagen des geltenden Rechts ist. Unsere Partei wird weder beobachtet, noch wird ihre Legitimität juristisch in Frage gestellt. Und alles verläuft gemäß der hiesigen Ordnung. Was ist also der Anlass, der Grund, die Grundlage für die Streuung von Gerüchten, der Verdrehung, der massiven Lügen gegen meine Person? Und ich bitte Sie auch zu verstehen, dass hier kein Angeklagter vor Ihnen steht, sondern ein vom Volk gewähltes und so Gott will baldiges Mitglied im Deutschen Bundestag. In der Sache streite ich sehr gern, aber durch die diffamierende Berichterstattung haben die Pressevertreter leider selbst den Beweis erbracht, dass sie sich gemein machen. Und sie denken wahrscheinlich, um diesen Staat zu retten, die Demokratie zu verteidigen, der Nazi-Schlampe keinen Einlass in das Parlament zu gewähren. Aber, sehr geehrte Pressevertreter, der Schuss wird nach hinten losgehen. Wir werden in den Bundestag einziehen und Sie haben uns dazu verholfen. Mit Ihrer Verachtung, mit Ihrer Arroganz gegenüber den Sorgen der Bürger in diesem Land, Ihren bohemischen Attitüden und Ihrer Besserwisserei. Liebe Presse, Sie haben in der heißen Phase der Flüchtlingskrise als Organ versagt und Sie versagen jetzt Wieder, genau in diesem Moment, Ihnen laufen die Leser weg. Und das zu Recht, denn Sie haben Ihre Sorgfalts- und Neutralitätspflicht schon lange über Bord geworfen und sind zu Aktivisten geworden. So sieht's nämlich aus. Und das, während unser Zulauf immer größer wird, wird immer stärker werden und sehr bald unsere politischen Vorstellungen auf Bundesebene einbringen werden. Und wir sind nicht angetreten, um die Demokratie zu zerstören, sondern natürlich, um sie zu beleben. Denn wir verstehen uns als einzig wahre Opposition im Bundestag, sehr geehrte Damen und Herren. Darum sind wir angetreten. Und erlauben Sie mir bitte auch, ein, zwei Sätze über die junge Syrerin zu verlieren, um die es in der vermeintlichen Putzfrauen-Affäre geht. Wie soll er laut Presse eine syrische Asylantin schwarz bei uns im Haushalt in Biel beschäftigt haben? Davon mal ganz abgesehen, dass ich fast nie da bin. Aber nun denn. Und auch wenn ich äußerst ungern über so etwas Privates reden möchte, sehe ich mich allein schon aus Respekt den Betroffenen gegenüber nun genötigt, das von der Presse gezeichnete Zerrbild hier ein für alle Mal gerade zu rücken. Wir haben vor über 2 Jahren eine syrische Flüchtlingsfamilie aus Damaskus kennengelernt. Eine christliche Familie, die vor den Schergen des Islamischen Staates in die Schweiz geflohen ist und sich um die Integration bemüht hat. So ist auch eine sehr tiefe Freundschaft meiner Familie zu diesen Menschen entstanden. Wir haben sie unterstützt bei Behördengängen, Übersetzungen, Wohnungssuche und manchmal auch mit Autofahrten ausgeholfen. Aus echter Dankbarkeit heraus und dem Wunsch, etwas an uns zurückzugeben, hat eine der Töchter uns vor allem während der Schwangerschaft meiner Lebensgefährtin ausgeholfen, wenn ich in Deutschland war. Auch haben ihre Mutter und ihr Vater, wenn Not am Mann war, unsere Kinder betreut. Und wir haben selbstverständlich nie einen Cent hierfür bezahlt, denn sie hätten das Geld aus Stolz überhaupt auch nie akzeptiert. Und die besagte Tochter spricht nach nur kurzem Aufenthalt im deutschsprachigen Raum bereits fließend Deutsch und beginnt gerade eine Ausbildung als Krankenpflegerin. Und diese Familie, die wir sehr in unser Herz geschlossen haben, ist ein Paradebeispiel für den Integrationswillen. Und auch sind ihre Erzählungen im Übrigen über Diskriminierung der christlichen Minderheiten in Syrien und leider auch hier für mich eine ganz wichtige Motivation gegen die Intoleranz und die Menschenverachtung des sich immer stärker ausbreitenden Islamismus einzusetzen, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich hoffe, Ihnen in meiner Ausführung anschaulich vermittelt zu haben, wie mit Kritikern des Systems hierzulande umgegangen wird. Und in Richtung der Presse möchte ich es mit den Worten Gandhis sagen: Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Eins habe ich noch vergessen, bevor Sie es aus der Presse erfahren, möchte ich Sie vorweg darüber informieren, dass der Presse eidesstattliche Erklärungen vorliegen von Zeugen, die mich in einem Diesel haben fahren sehen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist völlig grotesk. Das ist wirklich völlig grotesk. Aber eins zeigt uns dieser Wahlkampf eben auch. Es ist auch eine Art Gesellschaftsstudie, wo wir uns hin entwickelt haben. Und das ist extrem interessant zu beobachten, wie sich die politische Konkurrenz verhält, wie sich die Medien verhalten, wie sich ehemalige, und das werden Sie ja auch feststellen, ja, wenn Sie Ihre Meinung äußern, wie verhalten sich Freunde, Bekannte, Familienmitglieder? Wird der Diskurs, der notwendige gesellschaftliche Diskurs über Themen, wird er noch offen geführt oder eben auch nicht? Das stellen wir alle in unserem Umfeld fest. Wir verlieren Freunde, wir verlieren Bekannte. Teilweise geht der Riss auch durch Familien. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Bundeskanzlerin hat das zu verantworten. Keine Bundeskanzlerin hat das Land so gespalten wie diese Kanzlerin. Es ist eine permanente Rechtsverletzung in der Euro-Rettungspolitik, aber auch in der Flüchtlingspolitik, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Bundesregierung verstößt gegen geltendes Recht, gegen das deutsche Asylgesetz, gegen das deutsche Grundgesetz und gegen internationale Abkommen wie die Dublin-III-Verordnung. Dagegen ist kein Gras mehr gewachsen. Diese Bundeskanzlerin macht, was sie will. Und ich habe Folgendes in dieser einen Sendung mit der Marietta Schlomka habe ich da festgestellt. Ich habe schon wieder einen Namendreher drin. Also, den Namen habe ich es nicht so. Herr Scheurer, Frau Schlomka. Aber ich habe eins festgestellt. Und das war eigentlich das, was ich aus dieser Sendung gezogen habe. Wenn ein Kommunist oder Marxist zu mir sagt, es ist völlig in Ordnung, dass wir offene Grenzen haben und dass wir illegale Zuwanderung nachträglich legalisieren, ist das das eine, weil die Linken sagen, offene Grenzen für alle Menschen, ohne die Frage zu stellen, wer das eigentlich noch bezahlen soll. Aber wenn das ein Generalsekretär der CSU sagt, dann ist wirklich die Frage zu stellen, wer hat die Käfigtür eigentlich hier offen gelassen, sehr geehrte Damen und Herren. Also, die sagen mittlerweile alle das Gleiche, das muss man sich mal vorstellen. Illegale Zuwanderung ist völlig okay, muss man nachträglich legalisieren. Ja, auch wenn jemand keinen Aufenthaltstitel hat und sich nachträglich integriert, mal einen Sprachkurs macht, dann kann er doch hier bleiben. Nein, sehr geehrte Damen und Herren. Man muss die Gesetze einhalten, man muss unsere Grenzen sichern und schützen, denn ansonsten können wir die deutsche Zivilbevölkerung doch gar nicht mehr schützen. Und das ist auch nicht mehr bezahlbar. Das Ganze hat ja nicht nur finanzielle Aspekte. Herr Hess hat es ja eben schon beschrieben. Das hat ja auch Aspekte für unsere innere Sicherheit. Und ich kann Ihnen einfach nur empfehlen, nach 12 Jahren Angela Merkel mal Folgendes zu googeln, in eine Suchmaschine einzugeben. Das mache ich jetzt. Mann und Messer. Mann und Messer. Dann gehe ich auf Nachrichten und gehe mal auf die letzte Woche. Ich lese Ihnen das jetzt einfach mal vor. Mann greift Soldaten mit Messer an. Aufgelauert. Mann 61 verletzt Ex-Freundin 41 mit Messer. Beziehungsstreit eskaliert. Mann durch Messer verletzt. 27-Jähriger greift Mann mit Axt und Messer an. Nordkurier, da ist irgendwie ein Strand im Hintergrund. Ich glaube, es ist Rügen oder so. Mann bedroht Rettung, das war vor 3 Stunden, also ist alles in den letzten Stunden gerade. Mann bedroht Rettungssanitäter mit Messer. Junger Mann wird bei Streit mit Messer verletzt. Dann, 26-Jähriger bedroht mehrere Personen mit Messer. Dann haben wir hier Terror in London, Explosion in Londoner U-Bahn. SEK-Einsatz bei Dingolfing, Mann bedroht Hausbewohner mit Messer. Und dann, Mann zückt plötzlich Messer, Beamter bei Polizeieinsatz verletzt. So, das war nur die erste Seite. Das geht ja ewig weiter so. Und das haben wir der lieben Frau Merkel zu verdanken, die überall über ihrer Raute prangt für ein Land, in dem wir gut und gerne lesen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Googeln Sie mal Schlägerei. Ich mache das jetzt. Schlägerei. Nachrichten letzte Woche. Hier. Schlägerei vor Sekundarschule, Strafanzeige gegen 4 syrische Tatverdächtige. Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Wiesbaden. Schlägerei in Landshuter Altstadt. Schlägerei zwischen Doberschütz und Schirmenitz beschäftigt Polizei. Schlägerei beim Tinnummer Wiesenfest. Schlägerei Frau im Färberstraßenclub unsittlich betatscht. Schlägerei und sexuelle Übergriffe bei Kirchweih. Dann tödliche Schlägerei, Juristen erklären, warum der Verdächtige noch auf freiem Fuß ist. Sexuelle Übergriffe und Schlägerei im oberfränkischen Hirschheid. Wegen einer Zigarette, Gruppe prügelt 26-jährigen krankenhausreif. Auch hier wieder, erste Seite, geht ja ewig weiter. Sehr geehrte Damen und Herren, das wird uns beschert von dieser Bundesregierung, die seit 12 Jahren, diese CDU, diese Kanzlerin, so eklatant versagt. Und wir sagen, wir wollen diese Zustände in unserem Land nicht, wir wollen sie nicht akzeptieren. Und dafür sind wir angetreten für den 19. Deutschen Bundestag, sehr geehrte Damen und Herren. Und das Ganze sind ja nur die Einzelfälle. Das sind die Einzelfälle in den Zeitungen. Die sind gar nicht so schlimm. Ja, die passieren mal hier und da, zwar jetzt schon mittlerweile im Stundentakt, aber das soll sie nicht beunruhigen. Wir sind ja in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, laut der Raute, die sprechende Raute. So, aber was ist denn wirklich mit den großen Fällen? Was sagen uns auch diese Fälle? Was sagt uns ein Anis Amri? Ein Anis Amri, der Mann, der 12 Menschen auf dem Breitscheidplatz getötet hat. Der Mann ist ohne Papiere hier reingekommen, ist vorher durch zig Länder durchgereist, hatte 13 Identitäten, war ein 13-facher Sozialbetrüger, war als Gefährder eingestuft. Der tunesische Verfassungsschutz hat zigmal vor dem Mann gewarnt, der war nämlich bekannt in Tunesien. Als Gefährder eingestuft, beobachtet und war ausreisepflichtig. Was ist passiert? Nichts, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist eben ein Fall, der ganz genau beschreibt, dass wir es hier mit einem eklatanten Staatsversagen zu tun haben. Und der Hess hat es gerade schon gesagt, da lümmelt nachher ein Innenminister de Maizière rum und sagt uns, wir werden mit dem Terror leben müssen. Was ist das? Was sind das für Politiker? Damals hätten sie noch zurücktreten müssen, die gesamte Regierungsbank. Und heute müssen wir uns das von so einem Lümmel, von so einem inkompetenten Lümmel sagen lassen. Und dafür sind wir angetreten. Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, durch die sprechende Raute. Man kann es nicht mehr sehen. Ich kann die Leute auch nicht mehr sehen. Ich gebe es zu. Ich bin Wutbürgerin. Na und? Ich bin in die Politik gegangen, wie viele andere AfD-Mitglieder auch, weil uns einfach die Hutschnur gerissen ist über diese Zustände, die induziert, die verursacht wurden durch diese zum Himmel schreiende Inkompetenz von diesen Nasen, die da oben rumsitzen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist inakzeptabel. Darum, ich möchte auch nicht weiter vorgreifen, ich habe schon lang genug geredet. Ich möchte Sie bitten, beide Stimmen am 24.09. der AfD zu geben, für eine echte Opposition im Deutschen Bundestag, für eine Opposition, die unser Land verdient, für eine Opposition, für eine nachhaltige Politik, für eine Kontrolle, für eine wahre Kontrolle dieser Bundesregierung, der nachfolgenden. Denn dieses Land, unsere Heimat, unser Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, hat eine zukunftsfähige Politik verdient. Es ist unsere Heimat, die es zu verteidigen gibt. Vielen herzlichen Dank.